Geld allein macht nicht glücklich. Geld verdirbt den Charakter oder Glück kann man nicht kaufen. Ja, es gibt eine ganze Reihe von mehrheitlich kritischen Volksweisheiten, welche die Beziehung zwischen finanziellem Vermögen und dem eigenen Wohlbefinden beschreiben. Gleichzeitig streben viele von uns aber nach einem guten Einkommen und einem soliden Vermögen, um persönliche Ziele wie finanzielle Freiheit, Sicherheit oder auch Unabhängigkeit zu erreichen. Die Beziehung zwischen unserem Portemonnaie und unserer Zufriedenheit ist dabei weit mehr als eine einfache Rechenaufgabe. Sie wird von globalen Entwicklungen, unseren persönlichen Perspektiven und den Herausforderungen unserer Zeit ständig neu geprägt. Und gerade in Phasen, in denen die Weltwirtschaft turbulent ist wie jetzt und Schlagzeilen über Inflation und Unsicherheit dominieren, fragen wir uns, wie können wir unseren finanziellen Kompass neu ausrichten, um nicht nur unser Vermögen, sondern auch unser persönliches Glück im Blick zu behalten? Was also bedeutet Geld und Glück in diesen bewegten Zeiten? Heute werfen wir mal einen etwas anderen Blick auf die Themen Börse und Geldanlage und darauf, wie sie mit unserem Glück zusammenhängen.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als Gesprächspartner begrüße ich bei mir ganz herzlich Clemens Schömann-Fink, Autor, Finfluencer und Betreiber des YouTube-Kanals René will Rendite. Hallo Clemens, grüß dich.
Hallo Falco, danke für die Einladung.
Ja, mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Clemens, du hast 117.000 YouTube-Abos, ich habe es dir nochmal nachgeschaut, also ein großes Hallo bei deinem YouTube-Kanal, bist also echt bekannt. Magst du dich aber trotzdem nochmal dich und deine Aktivitäten vorstellen? Was bietest du so an?
Gerne, also ja, du sagst es, ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt René will Rendite. Da haben wir jetzt in der Tat 117.000 Follower, also der ist sehr stark gewachsen. Von Haus aus bin ich eigentlich Finanzjournalist, also ich schreibe über die Märkte, ich schreibe über Geldanlage und ich möchte natürlich auch mein Wissen teilen. Das habe ich in meinen Artikeln gemacht und das mache ich jetzt natürlich auch über den YouTube-Kanal. Und da teile ich nicht unbedingt nicht nur mein Wissen, sondern ich lade auch ganz viele Gäste ein, mit denen ich dann über die Märkte und die richtige Anlagestrategie rede und wir überlegen, wie könnte es an den Märkten weitergehen. Das geht jetzt nicht unbedingt nur darum, dass du jetzt weißt, hey, was mache ich mit meinem Geld, sondern ich finde, Börse kann auch Spaß machen. Börse kann ein Thema sein wie Fußball, wie Sport, wo man sich ja auch drüber unterhält, wie Spiele ausgehen, welcher Spieler der Trainer aufstellen sollte. Man fachsimpelt ein bisschen und tauscht sich aus. Und das möchte ich eben vermitteln.
Gestern hast du mir erzählt, oder wir hatten uns vor ein paar Tagen unterhalten, da warst du gestern auf einem Event, dem Influencer-Event. Ich selbst war auf einer, in Anführungsstrichen, Parallelveranstaltung vom BSW. Da wurden Journalistenpreise verliehen. Gehen diese beiden Trends auseinander? Das eine sind die Finfluencer, hip, ganz nah am Puls der Zeit. Und auf der anderen Seite haben wir Journalisten, die eher noch traditionell in den Medien schreiben, was eher ein anderes Publikum liest? Oder wie siehst du das?
Ach, teils, teils. Also wenn man so will, ich bin ja auch eigentlich Journalist und mache halt eben auch den YouTube-Kanal. Also ich bin quasi Journalist und Influencer oder Finfluencer, wobei ich natürlich jetzt nicht so gern das Wort Influencer mag, weil ich ja niemanden beeinflussen will. Ich möchte die Leute unterhalten und ihnen auch noch ein bisschen was mitgeben. Also, dass sie halt schlauer aus dem Gespräch rausgehen, wenn sie es sich angehört haben, als sie reingegangen sind. Das ist mein Ziel. Ich will die nicht beeinflussen. Aber ich glaube ja, die Welten klaffen so ein bisschen auseinander, weil da halt einfach du halt parallele Strukturen hast. Du hast halt die Medien, wo halt das stattfindet mit etwas etablierteren Regeln, sage ich mal, wo man nicht so sehr seine Persönlichkeit in den Vordergrund stellt, wo man halt eher zurückhaltend ist. Es fällt ja auch zum Beispiel auf, wenn man so Reportagen liest in der Zeitung. Da steht nirgendwo das Wort ich, sondern der Botschafter begrüßt deinen Gesprächspartner zum Beispiel. Jeder weiß, der Gesprächspartner ist der Journalist. Aber du liest nicht, der Botschafter begrüßt mich. Sondern da ist es halt verpönt, sich selber als Person in den Vordergrund zu rücken. Sondern da geht es halt darum, ich hole Meinungen ein und ich sammle Meinungen. Meine eigene Meinung, die hat vielleicht so Platz in Kommentaren. Und Social Media, Influencer, YouTube ist natürlich das komplette Gegenteil. Da geht es um meine Meinung, meine Personality. Die Leute folgen einer Person, weil die die Fragen gut finden, weil sie die Aktientipps gut finden, weil die halt die Interviewführung gut finden, was auch immer. Und das ist natürlich etwas, wo sich jetzt da der klassische Journalismus und halt eben der Influencer unterscheiden.
Jetzt haben wir uns vor ein paar Wochen mal wieder getroffen. Auf dem Frankfurter Börsentag war es. Und da hast du mir erzählt, du hast ein neues Projekt, du hast dich einem neuen Projekt gewidmet, Geld und Glück. Was hat dich dazu bewogen und worum geht's?
Ja, also das Projekt, das heißt Money and Mind, ich nenne es so ein bisschen, das ist der Premium-Club von René will Rendite, weil das ist ein kostenpflichtiges Projekt. Und da geht es halt darum, dass ich halt irgendwie jetzt über die Jahre zu der Erkenntnis gekommen bin oder mir halt aufgefallen ist, dass Geld allein zwar schön ist, es ist schön, ein gut geführtes Konto zu haben, aber Geld auf dem Konto garantiert dir noch keine Lebensfreude, noch keine gute Lebensqualität, sondern es geht halt auch darum, dass man halt das Geld einsetzt, dass man mit dem Geld etwas macht, dass man halt das Geld eben in Lebensqualität umwandelt. Und deswegen ist halt auch das Motto von Money and Mind, so machst du das Beste aus deinem Geld und deinem Leben. Weil ehrlicherweise, wenn man sich so umschaut, die Leute erzählen einem immer nur, so machst du mehr Geld. Oder wenn du halt einen Millionär triffst, fragst du immer nur, wie bist du reich geworden? Was halt weniger gefragt wird, und bist du glücklich geworden? Oder wie hilft dir das Geld bei einem glücklichen, zufriedenen Leben? Das fällt immer so runter nach dem Motto, ja, das ergibt sich von selbst. Nee, tut es halt eben nicht, sondern du musst auch etwas dafür tun, an deinem Mindset arbeiten, um halt eben dein Geld in Lebensqualität zu verwandeln.
Du hast in dem Zusammenhang nämlich einen spannenden Artikel da reingeschrieben, Betrachtung von Geld als Lebensenergie. Also wir tauschen ja im Grunde unsere Lebensenergie, also ich gehe morgens auf Arbeit, bin dann, naja, je nachdem, ne, manchmal mehr, manchmal weniger motiviert, aber man verbringt natürlich einen großen Teil seiner Zeit auf der Arbeit. Dann steckt man die Energie da rein, dann ist man vielleicht abends auch mal ausgelaugt. Also man hat Energie hingegeben und hat dafür Geld zurückbekommen. Also einen pekuniären Revent, wenn man so sagen will. Ja, sehr schön. Und dann ist die Frage aber, klingt ja sehr philosophisch, was du dann auch sagst. Also ich tausche das eine gegen das andere. Was willst du damit ausdrücken? Sollte ich dann immer ein bisschen aufpassen, ob ich den richtigen Tauschhandel da betreibe?
Also zum einen, ja, auch das. Also zum einen solltest du natürlich schauen, dass du eine Arbeit hast, die dir Spaß macht und dich erfüllt. Also wenn du schon eine begrenzte Lebenszeit, ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so klar, bis es halt fast zu spät ist, dass jede Sekunde, jede Minute, die du verbringst, die kommt nicht wieder zurück. Jeden Euro, den du ausgibst, den kannst du wiederholen. Über halt Arbeit zum Beispiel. Aber jede Minute ist vorbei. Und wenn ich halt eben dieses wirklich begrenzte Gut habe, dann soll ich das in etwas reinstecken, was mich auch erfüllt. Also erstmal eine schöne Arbeit. Aber auch dann, der zweite Schritt, wenn ich halt eben dieses begrenzte Gut gegen Geld tausche, also ich gebe meine Lebenszeit her und halte dafür Geld als Lohn, ist ja auch okay. Also ich meine, wir müssen halt irgendwie arbeiten, niemand will gerne obdachlos sein. Aber wenn ich halt eben dieses begrenzte Gut gegen Geld tausche, meine Lebensenergie gegen Geld tausche, dann sollte ich auch versuchen, das Beste dann aus diesem Geld zu machen. Und da ist halt eine Idee, die man sich da halt überlegen kann, wir bezahlen nicht mit Geld, sondern wir bezahlen mit Lebensenergie. Also wenn ich mir irgendwie ein neues Paar Schuhe kaufe, dann kostet das vielleicht 100 Euro. Ich kann aber auch sagen, das kostet mich 2 Wochen meiner Lebenszeit. Und dann kannst du dich halt fragen, ist es das wert? Ist dieses Paar Schuhe wirklich 2 Wochen meiner Lebenszeit wert? Und wenn du halt diese Idee hast, dann ist eigentlich der nächste Schritt, wie erhalte ich die beste Rendite für meine eingesetzte Lebenszeit? Die beste emotionale Rendite in dem Fall natürlich. Und ist das das Paar Schuhe oder ist es vielleicht irgendwas anderes? Und wenn du so anfängst zu denken, dann betrachtest du, glaube ich, dein Geld neu und halt auch deine Zeit neu.
Es gibt ja einen gewissen Trend, wo Leute sagen, ich will zu Anfang möglichst viel arbeiten, möglichst viel zurücklegen und dann eben mir so eine finanzielle Freiheit schaffen. Und wenn ich die habe, dann bin ich automatisch auch unabhängig, dann bin ich eben frei, glücklich und mein Depot und meine Erträge, Stichwort Dividenden, die sichern mir eine finanzielle Unabhängigkeit. Du schreibst, das muss ja nicht zwangsläufig dasselbe sein. Also, dass ich diese Freiheit nachher irgendwann habe und dass ich wirklich glücklich bin. Wo siehst du einen Unterschied zwischen dieser finanziellen Freiheit und einem zufriedenen Leben? Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ich bin zufrieden, obwohl ich noch eine gewisse Zeit arbeiten muss. Oder die Frage ist, ob die Leute, die es dann wirklich mit 35 geschafft haben, dann finanziell zu frei zu sein, sind die wirklich glücklich, ne?
Genau, das ist halt die wichtige Frage. Und das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Also ich meine, die meisten Leute, die finanziell frei sind, die sagen ja nicht, ich will überhaupt nicht mehr arbeiten und verbringe mein Leben in der Südsee, sondern die sagen, ich will halt das machen, was mir Spaß macht, was mich erfüllt. Ich will mir aussuchen, wo ich arbeite, für wen ich arbeite, wie lange ich arbeite. Da rede ich ja keiner davon, die meisten zumindest nicht, ich mache jetzt überhaupt nichts mehr. Sondern ich möchte einfach selbstbestimmt über meine Zeit verfügen können. Finde ich einen total legitimen Ansatz, ist auch eine wichtige Ausgabe. Man könnte sich auch Freiheit kaufen sozusagen, indem ich halt eben weniger arbeite und auf Einkommen verzichte. Ist ja auch eine Form von Ausgabe. Und ich finde das auch erstrebenswert. Deswegen habe ich auch halt, ich würde sagen, eine relativ hohe Sparquote, um halt eben nicht bis 67 arbeiten zu müssen, sondern nach Möglichkeit früher in Rente zu gehen oder meine Arbeitszeit sukzessive drosseln zu können. Dass ich halt dann nur noch 80% arbeite, vielleicht nur noch 70 und so weiter. Auch finde ich so ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer warten sollte, bis man das Maximalziel erreicht hat, sondern auch schon mal schauen, was kann ich denn auf dem Weg dorthin erreichen. Also nicht direkt von, dass ich nicht direkt von 100 auf 0 gehe, sondern vielleicht von 100 auf 80 und so weiter. Aber ich finde halt auch wichtig, dass man halt aufpasst, dass man nicht zu viel da opfert. Denn irgendwie, wenn ich so verbissen bin und spare und mir nichts mehr gönne, ja, ich sollte halt im Hinterkopf behalten, dass manche Dinge ich nur in einem gewissen Alter machen kann. Ich sag mal irgendwie so Bungee-Springen mit 80, mache ich vielleicht nicht mehr. Das ist vielleicht eher etwas, was ich halt vielleicht mit 30 machen sollte.
Heiko Thieme vielleicht noch.
Ja, gut, Heiko, der kann,
der kann alles.
Der kann alles. Bin ja gespannt, wo dann ein roter Schal dann hinweht.
Ja, das ist...
ja, und natürlich ist es halt auch immer so die Frage, werde ich denn mal 40, werde ich denn mal 50? Und deswegen sich so ganz darauf zu fokussieren, alles dann später zu machen, finde ich schwierig, finde ich riskant. Und dann natürlich auch noch der Punkt, komme ich aus dieser Sparmentalität raus? Wenn ich halt irgendwie, sag mal, 20 Jahre hardcore spare, dann wird das ja ein Teil meiner Identität. Ich bin Sparer. Ich bin daran gewohnt, irgendwie hier mein Geld zusammenzuhalten, auf Angebote zu achten, Verzicht zu üben. Weil ich dann auf einmal den Hebel umlegen soll und sage, so, jetzt kann ich mein Geld genießen. Schaffe ich das dann? Oder ist das dann nicht eher so, dass ich mir Sorgen mache, reicht das Geld da? Vielleicht soll ich doch noch hier sparsam sein, denn es könnte ja dies und jenes passieren. Und das ist halt wirklich dann diese große Gefahr, ob ich dann wirklich, sag mal, diese Früchte ernten kann, die ich da halt jahrelang irgendwie zur Seite geschafft habe.
Ja, stimmt, das sind ja wie die Rentner, die dann sagen, wenn ich in Rente bin, dann gehe ich groß auf Reise. Total. Und vorher sind sie nur bis in den Schrebergarten gekommen, was ja auch schön ist, aber genau. Jetzt hast du einen weiteren Artikel, den fand ich sehr interessant. Es ging um die unsichere globale Lage, die wir aktuell haben, wie schnell sich die Dinge auch permanent ändern und ja, wie schwer sich Anleger auch immer tun, richtige und vor allem langfristige Entscheidungen zu treffen. Und du schreibst in diesem Fall, nichts tun ist in manchen Phasen auch keine schlechte Strategie. Warum ist diese Inaktivität eigentlich, warum fällt uns das so unfassbar schwer? Warum ist die aber manchmal die bessere Wahl, und sag mal, einem Kapitalmarkt vielleicht bessere Ergebnisse zu produzieren?
Naja, wir sind ja davon geprägt, zu sagen, viel hilft viel. Also wenn ich Sport mache, da hilft viel Training, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Wenn ich auf der Arbeit bin und viel arbeite, werde ich befördert. Wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereite und viel lerne, kriege ich bessere Noten. Also die Wahrscheinlichkeit steigt. Natürlich ja. Kann immer noch alles mögliche andere sein, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich halt eine höhere Note kriege. Und so ist man natürlich auch an der Börse versucht, aktiv zu sein, irgendwas zu machen, weil man denkt, ich kann doch jetzt nicht einfach zugucken, sondern ich muss mehr machen, ich muss doch irgendwie was mit meinen Aktien machen, irgendwie den Markt beobachten, dies und jenes. Und dann einfach, gerade wenn halt die Kurse fallen, das dann so untätig sein und das halt sich irgendwie anschauen und dann damit zu leiden und einfach nichts zu tun, das widerstrebt uns ja irgendwie. Aber gerade an der Börse, gerade in der heutigen Zeit, ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man eben diese Kursschwankungen aushält und eben nicht nervös wird und meint, irgendwas machen zu müssen. Wir haben es ja jetzt im Iran-Krieg gesehen, wie schnell die Erholung da war. Jeder, der dachte, oh, ich verliere die Nerven und ich muss was tun, ich muss mein Geld in Sicherheit bringen, der steht jetzt da und hat halt irgendwie womöglich mit Verlust verkauft und halt dann die nächsten Gewinne liegen lassen. Und ich meine, die große Herausforderung ist halt eben, dass du dein Depot so aufstellst, dass du gut schlafen kannst, dass du eben nicht das Gefühl hast, irgendwie was machen zu müssen, dass du halt eben die entsprechende Risikoquote wählst, also die entsprechende Aktienquote wählst, dass du die Aktien so auswählst, dass du sagst, das ist ein Unternehmen, die finde ich gut, ich weiß, was die machen, die kommen wieder zurück. Oder machst es ganz einfach, so wie ich. Ich kaufe halt ETFs, weil ich halt sage, da kaufe ich halt alle Aktien. Ich investiere in die Weltwirtschaft ausgedrückt als die Unternehmen mit ihrer Leistung.
Clemens, wir sind ja heute mal nicht im Studio, sondern sind auf der Anlegermesse in Westen Stuttgart. Und ich gucke hier gerade raus und sehe Tausende von Anlegern, die, ich sag mal, nicht durch die Gegend rennen, aber natürlich von Börsenstand zu Börsenstand gehen. Auf der Finanzenbühne hier vorne sehe ich was, da hinten sehe ich dann unterschiedliche Unternehmen. Und die Leute suchen immer nach guten Anlagemöglichkeiten, wie sie ihr Geld mehren. Würdest du sagen, die Leute sollten sich vielleicht lieber auf die Suche machen, was sie glücklich macht, statt immer auf den nächsten coolen, heißen Trade zu hoffen?
Es ist beides wichtig natürlich, ne? Natürlich müssen wir was aus unserem Geld machen, weil Inflation frisst halt irgendwie den Geldwert auf und so weiter. Wir wollen Vermögen aufbauen, auch um dann halt im Alter genug Geld zu haben und da halt ein sorgenfreies Leben zu führen. Von daher ist es gut, eben sich zu überlegen, wie lege ich mein Geld an und sich da Inspiration zu holen. Ob ich jetzt hier jeden Tipp, den man auf der Messe findet, so folgen würde, ist, glaube ich, viele Sachen sind nicht so mein Stil, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe es lieber einfach, Sparplan jeden Monat irgendwie halt dann einzahlen und sich um nichts kümmern. Denn ich finde, ich kann in meiner Zeit was Besseres machen, als jetzt irgendwie ständig mein Depot zu checken und Aktien zu kaufen und zu verkaufen und irgendwelche Signale zu suchen, um halt dann die nächste Trading-Entscheidung zu treffen. Aber das ist mein Anlagestil. Das möchte ich jetzt niemandem reinreden, nur dazu mein Gedanke. Aber ja, man sollte halt auch Zeit haben und sich mal überlegen, wie sieht mein reiches Leben aus? wie möchte ich mein Leben genießen? Was macht mir Spaß und was macht mir weniger Spaß? Und wie optimiere ich und wie bringe ich mehr Zeit in die Sachen, die mir Spaß machen? Anstatt irgendwie so ein Leben, ich sag mal so, auf Autopilot zu führen, ich mache ein bisschen das, ich mache ein bisschen das und guck mal hier, guck mal ein bisschen da. Und wenn man sich überlegt, wie sieht mein reiches Leben aus? Wie kann ich mein Geld dafür einsetzen, um halt ein reiches Leben zu führen? Dann habe ich einen ganz anderen Plan, dann habe ich eine ganz andere Vision. Und dann kann ich halt großzügig Geld ausgeben für die Dinge, die mir wichtig sind. Und ich bin dafür aber auf der anderen Seite radikal sparsam bei den Dingen, die mir nicht wichtig sind. Und das gibt halt im Leben eine Richtung. Und dann hast du halt diesen schönen Spruch aus dem Englischen, Vision determines decision. Wenn ich die Vision habe, dann kann ich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und gerade wenn ich verheiratet bin oder mit einem Partner zusammenlebe, wie oft gibt es da Streit um Geld? Ja, du mit deinem Dings und ja, aber du, bababa. Und wenn man dann eben mit seinem Partner die gemeinsame Geldvision hat, dann gibt es auch diesen Streit nicht mehr. Weil dann hat man sich committed. Dann sagt man, unser reiches Leben ist, wir fahren alle paar Wochen in den Urlaub. Und dann muss eben das Geld dann dafür da sein. Und dann verzichte ich auf dies und jenes und du verzichtest auf das und das, was mir vielleicht eh nicht so viel Freude bringt. Dann haben wir eben genügend Geld für unser reiches Leben. Und das ist natürlich auch etwas, was sich jeder überlegen sollte und mal drüber nachdenken sollte, was ihm halt wirklich glücklich macht und wie Geld quasi als Hebel fungieren kann, um dieses Glück noch zu steigern.
Lass uns mal konkret zwei Personen nehmen, die, glaube ich, wie kaum ein anderer, vielleicht nicht in der heutigen Generation, aber damals zumindest für Geld stand. John D. Rockefeller ist, glaube ich, immer noch sehr bekannt und Jean-Paul Getty. Das waren ja Ölmagnaten und die reichsten Bürger ihrer damaligen Zeit, also maximal heute vergleichbar mit Zuckerberg und Co. Und auf Fragen von Journalisten, wie viel Geld sie denn gerne hätten, sollen beide sinngemäß mal beantwortet haben, mehr.
Ja, genau, das ist halt so eine Anekdote von John D. Rockefeller, als er gefragt wurde, und da sagte er, a little bit more.
A little bit more. Du hast ja gesagt, du hast ja diesen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, du sprichst aber sehr vielen Leuten, die eben auch Geld anlegen, Geld vermehren, auch erfolgreich sind. Und was würdest du sagen, macht doch deine Erfahrung denn Geld glücklich? Weil der Volksmund sagt ja, Geld macht nicht glücklich, Punkt. Aber ist beruhigt kolossal, heißt das immer so gerne,
genau.
Ne?
Nee, also ich glaube schon, dass Geld glücklich machen kann, wenn man es eben vernünftig ausgibt und wenn halt eine Basis da ist, um glücklich zu sein. Also wenn du Leute fragst, was macht dich glücklich, dann hast du halt Antworten wie Freiheit, im Flow sein, soziale Kontakte.
Die wenigsten werden sagen, ein dickes Depot. Die werden sagen, genau. Ich habe mir was Schönes gegönnt. Freunde,
niemand,
Bekannte.
Niemand sagt, ich bin glücklich, wenn ich meine Kontoauszüge durchschaue. Oder niemand sagt, ich bin glücklich, wenn ich mein Geld zähle. Und solche Sachen wie Freiheit, Flow, Erlebnisse, soziale Kontakte, dafür braucht man natürlich in dem Sinne kein Geld. Aber Geld kann bedeutend helfen, dieses Glück zu mehren, als Verstärker zu fungieren. Denn wenn ich halt Geld habe, kann ich weniger arbeiten, habe ich mehr Freiheit. Wenn ich Geld habe, kann ich meine Freunde einladen. Und irgendwie, wir machen halt irgendwie in meinem Haus, das ich mir dann leisten konnte, weil ich das Geld habe, machen wir halt schöne Abende zusammen, zum Beispiel. Ne? Aber wenn ich irgendwie in die Südsee fahre mit meiner Frau, wir streiten uns die ganze Zeit, dann kann ich sein, wo ich will.
Dann bringt's dich.
Dann bringt's dich, ne? Aber wenn ich halt mich gut verstehe und in einer tollen Beziehung bin, dann kann natürlich so ein cooler Urlaub in der Südsee, um mal so im Klischee zu bleiben, halt was ganz Besonderes sein.
Da kann auch der Odenwald schön sein.
Genau, der Odenwald kann schön sein, aber wenn du sagst, brauchst kein Geld, kannst auch in den Odenwald fahren, weil du per se glücklich bist mit dieser Person.
Ich hoffe, wir trainieren jetzt hier keinem auf die Füße oder so.
Nein, aber natürlich, wenn du dann noch sagst, hey, wir leisten uns jetzt was Besonderes, machen halt eine Erfahrung, wir kreieren Erlebnisse. Creating Memories, auch ganz wichtig. Die Erlebnisdividende, weiß ich, also das ist auch noch so ein Konzept, was ich sehr wichtig finde. Dann hilft halt Geld als Verstärker. Wenn du halt irgendwie dich nur streitest, ist es egal, wo du bist. Wenn dich Geld nicht glücklich macht, dann gibst du es wahrscheinlich falsch aus. Hast es doch nicht gefunden, doch die Sache nicht gefunden, die dir Zufriedenheit gibt.
Lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen. Wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern meines Podcasts heute nur vielleicht eine Botschaft mitgeben würdest, wie Geld und Glück gut miteinander verbunden werden könnte, welche wäre das?
Nicht zu lange warten. Also ich habe so das Bild der Sanduhr vor mir. Wir tauschen Zeit gegen Geld. Und wir müssten auch das Glas umdrehen. Und halt Geld gegen eine schöne Zeit tauschen. Das halt nicht erst, wenn wir 70 sind oder sowas, sondern schon früher. Denn alle paar Jahre schließt sich so ein Zeitfenster. Ich mache mit 40 keine Interrail-Tour mehr oder sowas durch Europa, weil einfach überfüllte Züge, Jugendherberge, come on. Also dafür bin ich dann zu alt irgendwie. Ne?
Ich wollte jetzt auch nicht mehr zelten. Hatte mich aber mal zum Zelten eingeladen und gesagt, Thema ist durch.
Genau, come on. Also, oder zelten, genau. Aber das mache ich natürlich mit 20 oder 30 total gern. Und dafür nicht aber sich alles das verkneifen, weil für später sparen. Auch da halt Sachen mitnehmen. Und eben auch daran denken, eben Geld einzusetzen. Geld ist ein Hebel, den ich verwenden kann, um halt eben meine Lebenszufriedenheit zu steigern, wenn ich es richtig angehe.
Dann lass mich unsere Erkenntnisse mal kurz zusammenfassen, weil du hast ja eigentlich zum Schluss schon perfekt gesagt, ich muss immer denken, ich tausche Arbeit gegen, also meine Lebenszeit gegen Geld. Geld brauchen wir gar keine Frage, um uns schöne Dinge leisten zu können. Aber ich sollte immer mal darüber nachdenken, was mache ich dann damit? Ne? Kaufe ich mir dann anschließend, weil ich so gestresst bin, einfach ein paar Schuhe und sage dann nachher, jetzt habe ich so Frustshopping gemacht. Dann ist das Geld eigentlich aus dem Fenster geworfen, meine Lebenszeit auch. Und immer darüber nachdenken, du sagtest es, nicht zu lange warten und nicht eben hier den, ja, ich sag mal, sparen und dann irgendwann mit 35 oder 40 sage ich, dann mache ich aber unbedingt das, sondern entsprechend immer wieder beides gut in die Balance bringen. Und dann sage ich, Clemens, danke dir.
Ich danke dir, Falco.
Ja, das war's auch schon wieder in unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet nun Geld und Glück vielleicht ein bisschen besser miteinander kombinieren. Heute deswegen mal der etwas andere Blick auf das Thema. Wenn ihr ansonsten auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns einfach an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Wo finde ich denn deinen Kanal, deine Lebensweisheiten, wenn ich das so sagen darf?
Also das ist unter club.renibelrendite.de. Da kann man der Money and Mind beitreten, Mitglied werden. Da kriegt man Inspirationen rund um das Thema Geldanlage und mehr Zufriedenheit im Leben. Und das kann man ganz einfach einen Monat lang kostenlos testen.
Dann schaut gerne mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt wieder viel Erfolg bei euren nächsten Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf die kommenden Podcast-Male. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.